Ihr seid im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten und relevantesten Vorträge raus aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Katja Weber. Super, dass ihr dabei seid. Willkommen. KI im demokratischen Rechtsstaat. So war eine Konferenz überschrieben am Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation Ende April 2025. Die beiden Vorträge, die ich rausgesucht habe, die beschäftigen sich mit Fragen von Recht, Rechtsschutz und Rechtsprechung, ob wir nun im Internet einkaufen oder als Angeklagte vor Gericht stehen.
Der DSA soll die Internetnutzer in Europa in ihren Grundrechten schützen, soll unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sichern, soll den Verbraucherschutz gewährleisten, frei von gefälschten Markenprodukten, von braunem Gedankengut, von unsicheren Abnehmspritzen, von Hassrede. Unser Binnenmarkt, unsere Regeln. Also wollen wir den DSA im wehenden Superhelden-Cape durchsetzen, unseren Wertekompass auf das ganze Internet übertragen?
Wir bekommen im ersten Vortrag sowas wie eine Einführung in den Digital Services Act, in das Gesetz über digitale Dienste, eine Verordnung der Europäischen Union, die im November 2022 in Kraft getreten ist. Wie funktioniert die und wie wirkungsvoll schützt sie meine Rechte? Wo besteht Klärungsbedarf? Das hören wir gleich. Im zweiten Vortrag spricht ein Richter über die Frage, ob sich sein Berufsstand per KI unterstützen lassen darf. Ist das denkbar? Ist es zulässig? Ein Robo-Richter oder ein Robo-Richterassistent? Aber erstmal zum Vortrag von Henrike Weiden. Sie ist Professorin für Wirtschaftsprivatrecht und für das Recht der Digitalisierung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Und sie ist die Vorsitzende des Beirats der Koordinierungsstelle für digitale Dienste bei der Bundesnetzagentur. Um diesen Beirat wird es unter anderem gleich gehen. In ihrem Vortrag mit dem Titel Plattformökonomie und Macht. Wie wirkungsvoll ist der Digital Services Act?
Der Digital Services Act, der hat es ja in jüngster Vergangenheit zu einiger Prominenz gebracht. In der Tagespresse steht die Frage im Raum, ob er Zensurwerkzeug ist oder ein digitales Bollwerk unserer Demokratie. An sich ist die Verordnung rechtsstaatlich ganz nüchterne Angelegenheit. Regelt insbesondere, dass Plattformbetreiber für die Inhalte, die ihre Nutzer hochladen, gerade stehen müssen, wenn sie davon Kenntnis erlangen, dass diese Inhalte rechtswidrig sind und nichts dagegen unternehmen. Das ist weder neu noch irgendwie fragwürdig. Das machen wir in der Union schon seit einem Vierteljahrhundert so. Aber der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail. Wir sehen uns das mal im Gesamtzusammenhang an. Der DSA soll die Internetnutzer in Europa in ihren Grundrechten schützen, soll unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sichern, soll den Verbraucherschutz gewährleisten, indem man das Internet sauber hält, frei von gefälschten Markenprodukten, von braunem Gedankengut, von unsicheren Abnehmspritzen, von Hassrede. Und diese Grundidee, die bedingt die Regulierungstechnik, dass nämlich die besonders reichweitenstarken und deswegen besonders risikobehafteten Plattformen besonders in die Pflicht genommen werden. Die erfolgreichsten dieser Plattformen, die kommen ja bekanntlich aus den USA und aus China. Aber wer schon ein paar Jahre Übung mit der Datenschutzgrundverordnung hat, der weiß, die EU-Datenregulierung wirkt über den Binnenmarkt hinaus. Und wir nennen das den Brussels-Effekt. Und das heißt, im Fall der DSGVO, wer personenbezogene Daten von Menschen in der Union verarbeitet, der muss sich an die hier geltenden Schutzstandards halten. Oder im Fall des DSA, wenn Temu Billigprodukte nach Europa schwemmt oder wenn YouTube die Videos von seinen Nutzern in Europa hostet oder wenn X den deutschen Wahlkampf mit AfD-Werbung bereichert. Wenn also eine wesentliche Verbindung des Dienstes zur Union besteht, dann ist der DSA anwendbar. Damit wären wir auch schon beim geografischen Anwendungsbereich der Verordnung. Wir nennen das das Marktortprinzip. Plattformökonomie und Macht. Lassen wir uns mal das Begriffspaar Recht der Macht und Macht des Rechts gegenüberstellen und beleuchten, inwiefern die Plattformmacht und die Rechtsmacht einander bedingen und in welchem Gewicht sie zueinander stehen. Und das wird uns auch zeigen, warum der DSA in jüngster Vergangenheit in unseren transatlantischen Beziehungen so in den Mittelpunkt gerückt ist. Inwiefern haben die Plattformbetreiber Macht? Ich greife mal die großen Tech-Konzerne raus, also die, deren Icons wir gerade schon gesehen haben. Das sind eben die, die von den europäischen Internetnutzern besonders intensiv genutzt werden. Der DSA spricht hier von VLOPs, von Very Large Online Platforms. Diese Plattformen, die haben üben eine besondere gesellschaftliche und politische Macht aus, indem sie ihre Nutzer möglichst lang auf ihren Plattformen halten und mit nutzerbezogener Werbung, also auf dem Nutzerverhalten basierender Werbung, versorgen. Der DSA nennt das systemisches Risiko. Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele. X spült rassistische Inhalte in den Feed seiner Nutzer und blendet andere Sichtweisen aus. Wiederholung verfestigt und simuliert Wahrheit. Ein systemisches Risiko. Oder Instagram verbreitet Desinformationskampagnen, sagen wir aus Russland, oder Verschwörungstheorien. Das verstößt nicht notwendigerweise gegen ein Gesetz, aber es birgt das noch nicht nachgewiesene, aber auch noch nicht widerlegte Risiko der Beeinflussung von Wahlen. Oder TikTok löscht nicht die gegen eine Person gerichteten Angriffe, Lügen, Deepfakes, Aufrufe zu Gewalt. Und das steigert sich immer weiter auf der Plattform und führt letztlich zu realen Übergriffen. Systemisches Risiko. Die Liste dieser Risiken ist lang. Und bei all dem gilt, die Plattformbetreiber wissen ganz genau, wie man Suchtverhalten erzeugt und für seine eigenen Zwecke nutzt. Und schon deshalb üben sie auch eine ganz erhebliche wirtschaftliche Macht aus. Mit dieser wirtschaftlichen Macht, mit diesem Ausspielen von nutzerbezogener Werbung verdienen die Plattformen nicht nur unfassbar viel Geld, sondern sie verfälschen mitunter auch den Wettbewerb. Verstehen Sie mich nicht falsch, keine dieser Formen von Macht, politisch, gesellschaftlich oder wirtschaftlich, ist per se verwerflich. Aber es kommt immer darauf an, was der Ermächtigte damit tut. Dann lassen Sie uns mal daneben legen, was die Macht des Rechts dem entgegensetzen kann, diesen systemischen Risiken. Also der DSA, was kann der überhaupt? Der regelt zunächst mal so die klassischen, üblichen, aber auch nicht zu unterschätzenden Untersuchungs- und Durchsetzungsinstrumente, also vom Auskunftsverlangen bis zum Bußgeld in stattlicher Höhe. Dazwischen und dahinter diesen klassischen Instrumenten regelt er noch ein paar spezifische Instrumente. Am bekanntesten davon ist Notice and Action. Das ist eine haftungsbefreiende, verpflichtende Ingangsetzung bestimmter Mechanismen, wenn jemand meldet, Achtung, hier ist ein rechtswidriger Inhalt auf der Plattform. Was dabei rechtswidrig ist, das richtet sich nach dem Unionsrecht und nach dem Recht der Mitgliedstaaten. Nur danach. Manchmal ist das ziemlich einfach zu entdecken. Also wenn ein Plagiat von einem Produkt, von einem Markenprodukt angeboten wird auf der Plattform, dann ist das rechtswidrig und muss gelöscht werden. Ein bisschen schwieriger ist das schon bei Hassrede. Wo ist es noch ein unflätiger Kommentar und wo fängt schon strafrechtliche Relevanz von so einem Kommentar an? Dann gibt es da noch das Minenfeld Desinformation und Meinungsfreiheit. In dem Bereich reagiert ja die amerikanische Regierung gerade besonders dünnhäutig. Denn hier geht es um Fragen wie, darf ich eigentlich auf meiner eigenen Plattform alles sagen? Meine eigene politische Agenda pushen? Bis wohin ist ein Deepfake okay? Oder muss ich als private Plattform eigentlich Minderheiten schützen? Es geht um Wahrhaftigkeit, mindestens um Wahrheit. Und die geht Hand in Hand mit Freiheit. Mit Demokratie. Der Begriff der Meinungsfreiheit wird diesseits und jenseits des Atlantiks sehr unterschiedlich ausgelegt. Was in den USA noch unter Free Speech zu subsumieren ist, das wird in der Union eher schon mal regulierend eingehegt. Naja, um das ein bisschen flapsig auszudrücken, in der Union serviert man Rede- und Meinungsfreiheit eher mit einer Bedienungsanleitung und in den USA heißt es all you can speak. Und on top kommt in der Union noch die Logik der Medienregulierung. Die ist ja nun besonders auf Unabhängigkeit und auf Pluralismus der Medien ausgerichtet. Das ist Regulierung für die Freiheit, für die Demokratie. Wenn wir uns dieses Begriffspaar angucken, dann müssen wir uns aber auch klar machen, dass wir uns gerade im Bereich Macht des Rechts bewegen. Das klingt erstmal so vorhersehbar und so klar und so eindeutig. Aber in der praktischen Anwendung, da sehen wir auch ganz viele unklare Grenzen und Wertungen. Bis wohin geht ein Kommentar im Bereich Meinungsfreiheit und ab wo fängt die Rechtswidrigkeit an? Das springt einen ja nicht immer so an wie eine Gucci-Handtasche für 15 Euro. Also sollten wir mal zwischenspeichern, was wir für eine Grundlage haben für die Belastbarkeit der Durchsetzung des DSA. Damit Notice and Action gut funktioniert, gibt es Trusted Flagger. Diese vertrauenswürdigen Hinweisgeber, die lösen qua Zuerkennung durch den Koordinator für digitale Dienste sozusagen ein VIP-Ticket für ihre Meldungen rechtswidriger Inhalte. Die Meldungen, die Sie aussprechen, die müssen von den Plattformbetreibern vorrangig behandelt werden. Warum? Weil man Trusted Flagger nur wird, wenn man hinreichend Expertise und Erfahrung in der Meldung rechtswidriger Inhalte in seinem Fachbereich nachweist. Ich erwähne das extra, weil es in der öffentlichen Debatte schon mal ein bisschen durcheinander geht. Wer denn eigentlich für die Durchsetzung der Macht des Rechts zuständig ist? Das sind nur die Durchsetzungsbehörden und die Gerichte. Aber nicht die vertrauenswürdigen Hinweisgeber. Die sind nämlich nichts anderes als das, Hinweisgeber. Wir machen weiter mit, was kann der DSA? Die VLOPs werden von der Verordnung zu besonderer Transparenz verpflichtet. Sie müssen offenlegen, worin ihre besonderen systemischen Risiken bestehen und was sie dagegen unternehmen. Weil die Betreiber aber viel in ihre Berichte reinschreiben können und auch vieles weglassen können, gibt es noch die höhere Stufe der Transparenz, den Forschungsdatenzugang. Und diesen Zugang, den können Forscher beantragen, um eben diese systemischen Risiken und die Wirksamkeit ihrer Mitigation zu untersuchen. Wer das machen darf, das entscheidet, da ist er wieder, der nationale Koordinator für digitale Dienste. Was die Forscher besonders interessiert, das sind die Empfehlungssysteme. Der Begriff, der klingt jetzt erstmal so nach besonderer Serviceleistung für die Nutzer. Tatsächlich steht dahinter aber das Hauptinteresse der Plattformbetreiber, nämlich die Verweildauer der Nutzer und ihr Engagement, also liken, sharen, kommentieren, zu maximieren. Und darüber, über die Werbeeinnahmen, ihre eigenen Gewinne. Soweit zur Theorie. Wir sehen uns mal an, wie das in der Praxis mit der Durchsetzung aussieht vom DSA. Und da schauen wir zuerst nach Brüssel, weil die Europäische Kommission für die Durchsetzung gegenüber den VLOPs zuständig ist. Es gibt schon eine ganze Reihe von Verfahren, die unterschiedlich weit fortgeschritten sind. Aber gerade Anfang dieses Monats hat die Kommission zum ersten Mal harte Sanktionen angekündigt. Steht eine Geldbuße von über 1 Milliarde US-Dollar und verpflichtende Anpassungen im Geschäftsmodell im Raum. Endgültig entscheiden will das die Kommission erst im Sommer. Bis dahin hat Elon Musk Zeit zu Verpflichtungszusagen, um diesen Sanktionen zu entgehen. Was ich Ihnen daran zeigen möchte, ist, der DSA räumt der Kommission so eine gewisse Beinfreiheit bei der Durchsetzung ein. Also sie kann diese Verpflichtungszusagen als verfahrensbeendende Maßnahmen akzeptieren oder eben ablehnen, das Bußgeld verhängen oder in besonders krassen Fällen auch die vorübergehende Abschaltung eines Dienstes anordnen lassen. Feste Fristen muss die Kommission dabei auch nicht beachten. Die Verfahren können sich also hinziehen, aus welchen Gründen auch immer. Und was wir uns auch immer wieder klar machen sollten, ist, die Kommission ist ein politisches Organ. Da gibt es eine Sondereinheit innerhalb der Kommission, die für die Durchsetzung des DSA zuständig ist. Gleichzeitig verhandelt aber die Kommissionspräsidentin Handelsabkommen, zum Beispiel mit dem amerikanischen Präsidenten. Also eine unabhängige Behörde sieht anders aus. Auf nationaler Ebene ist der, ich erwähnte ihn schon, Koordinator für digitale Dienste, der Digital Services Coordinator, der DSC, zuständig. Der ist bei der Bundesnetzagentur angesiedelt und zwar findet der Europäische Gerichtshof, dass die BNetzA als selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums streng genommen auch nicht unabhängig ist, aber sie ist wenigstens weisungsunabhängig. Die BNetz A, der Koordinator in Deutschland, ist übrigens der einzige in der Union, der einen Beirat zur Seite gestellt bekommen hat. Das ist ein Gremium, das ihn beraten soll bei der Anwendung des DSA und das setzt sich aus Vertretern von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Diese 14 Mitglieder aus diesen drei Bereichen, die sind gerade wegen dieser Zusammensetzung sich durchaus auch nicht immer in allen Fragen so ganz einig, zum Beispiel beim Forschungsdatenzugang. Aber das ist ja auch gut so, denn sonst bräuchte es ja dieses Gremium nicht. Im Moment arbeitet der Beirat vorrangig in Arbeitsgruppen an den Themen Altersverifikation und eben Auswirkungen der US-Politik auf die Anwendung des DSA. Aber die Themen, die sind auch so ein bisschen von außen beeinflusst. Also was in Brüssel gerade besonders heiß und aktuell diskutiert wird, das rutscht auf der Priorliste des Beirats eben ein Stück weit nach oben. Das Beste am Beirat ist übrigens, die Sitzungen sind öffentlich. Schauen Sie gerne mal rein. Einfach anmelden und einwählen. Aber wir waren ja bei der Frage der Elastizität und des Politisierungspotenzials von der Durchsetzung. Da würde ich sagen, fassen wir mal zusammen. Die Kommission, die könnte ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen. Je nachdem, wie ihre Durchsetzungspraxis in den nächsten Monaten aussieht. Auf nationaler deutscher Ebene sehe ich da jedenfalls weniger Rechtfertigungsbedarf. Wenn wir das Recht der Macht des Rechts gegenüberstellen und erkennen, dass das Recht zwar abstrakt generelle Regeln errichtet, aber ihre Durchsetzung durchaus nicht so klar, so eindeutig und auch nicht ganz so blind, wie unsere gute Justitia sind, dann müssten wir vielleicht noch eine dritte Komponente haben. Das ist die Macht des Willens. Bei der Macht des Willens sind wir alle gefragt, wir als Gesellschaft. Wie weit wollen wir gehen bei der Verteidigung des DSA gegen Angriffe von außen? Sind wir geliefert oder sind wir bereit zu liefern? Die Frage hat sich ja bisher nicht so gestellt. Aber wir werden jetzt Antworten finden müssen, weil so vieles in Frage gestellt ist. Also wollen wir den DSA im wehenden Superhelden-Cape durchsetzen, unseren Wertekompass auf das ganze Internet übertragen? Oder das andere Extrem, wollen wir den DSA bloß in korrekt sitzender Warnweste faktisch opfern, um der guten wirtschaftlichen Beziehungen willen? Oder was dazwischen? Wollen wir uns selbstkritisch fragen, an welchen Stellen die Anwendung des DSA übers Ziel hinausschießt und uns auf das besinnen, wozu die Verordnung überhaupt erlassen worden ist? Maß und Mitte halten. Diese Diskussion ist jetzt eröffnet. Und wir hätten das natürlich lieber gesehen, wenn das ein bisschen höflicher und mit ein bisschen weniger Gepolter passiert wäre. Aber möglicherweise hat ja die Kritik auch ihre Rechtfertigung. Ich schlage vor, dass wir ins Zentrum unserer Überlegungen stellen den Anwendungsbereich der Verordnung mit dem Anknüpfungspunkt wesentliche Verbindung zur Union. Die Verordnung beschreibt diese wesentliche Verbindung zur Union als einen ja, faktisch formal geografischen Anwendungsbereich in Form von Regelbeispielen. Wenn ein Diensteanbieter keine Niederlassung in der Union hat, aber eine Menge Nutzer, oder wenn der Dienst auf die Union ausgerichtet ist, dann soll so eine wesentliche Verbindung zur Union bestehen. Der DSA ist anwendbar. Das war die Sache mit dem Marktortprinzip. Aber ist das in der Plattformökonomie dieser Allgemeinheit sachgerecht? Ist das zeitgemäß, auf den Dienst als Ganzes abzustellen? Auf die Nutzerzahl eines Dienstes insgesamt? Wenn wir uns alleine mal das Nutzerverhalten unserer Kinder ansehen, dann sehen wir, dass die staatlichen Grenzen viel mehr verwischen, als sie das noch in den Nullerjahren getan haben, als die E-Commerce-Richtlinie noch richtig moderne Regulierung war. Die Stream-Shorts auf YouTube zu KI-Funktionen im iPhone, die es in Europa noch gar nicht geben soll, oder Lesen auf Instagram, alles über die englische Premier League. Sie konsumieren also Inhalte, die gar nicht für uns Europäer gemacht sind. Und auch die jungen Nutzer sind sich dessen völlig bewusst. Sie finden gerade das cool. Und diese Inhalte werden durchmischt mit Werbung und Content für uns Europäer, was gerade darauf abstellt, dass wir uns in der Union befinden. Grundsätzlich erkennt der DSA an, dass es so eine Melange aus rein ausländischen und europäischen Inhalten gibt. Und die Antwort, die der Gesetzgeber darauf findet, ist, eine wesentliche Verbindung ist, wird auch dadurch begründet, dass lokale Werbung ausgespielt wird oder dass ein Dienst einen Kundendienst in lokaler Sprache anbietet. Also alles, was jedenfalls auch mit Lokalbezug ausgespielt wird, soll eine wesentliche Verbindung haben und soll den Dienst zu einer europäischen Angelegenheit machen. Ich behaupte, das ist wahrscheinlich noch okay, wenn ich mir überlege, dass meine Kinder schließlich diese Inhalte hier abrufen können, dann sollen sie ja auch durch den DSA geschützt sein. Aber in den Erwägungsgründen zur Verordnung steht auch, dass allein die technische Zugänglichkeit einer Website keine wesentliche Verbindung begründet. Geschenkt. Wir sprechen hier vom Internet, das ist immer global. Aber ich denke, das Gleiche muss auch für Content gelten. Die allein technische Abrufbarkeit genügt nicht. Es muss schon irgendwas mit einer Gefährdung von Grundrechten der Menschen in der Union zu tun haben. Oder mit einem anderen Schutzgegenstand des DSA. Sonst fehlt dieser Bezug zur Union, die wesentliche Verbindung. Und der Inhalt ist der Regelungskompetenz der Union entzogen. Dazu ein Beispiel aus dem US-Wahlkampf. Musk und Trump wollen sich auf X inszenieren und der damalige Binnenmarktkommissar Thierry Breton warnt die beiden schon vorab, wenn es bei diesem Auftritt dazu kommen sollte, dass sie zu Gewalt, Hass, Rassismus anstacheln, dann werde das Konsequenzen für die Anwendung des DSA auf X haben. Das ist schon ein harter Tobak. Man kann doch dem ausländischen Kandidaten im ausländischen Wahlkampf nichts vorschreiben. Wo ist der Bezug zum Binnenmarkt? Wo ist die wesentliche Verbindung? Es ist natürlich nicht eben hilfreich, wenn ein Elon Musk ein DSA-Verfahren kommentiert mit, er werde alles daran setzen, sein Business und seine Vorstellung von Meinungsfreiheit hier in der Union zu verteidigen. Oder wenn ein Memo aus dem Weißen Haus veröffentlicht wird, wo der DSA als Verordnung kritisiert wird, die den US-Unternehmen vorschreiben würde, wie sie mit ihren EU-Nutzern zu interagieren hätte. Doch, genau das ist unser gutes Recht. Unser Binnenmarkt, unsere Regeln. Also, wie weit wollen wir nun gehen bei der Macht des Willens? Wir wollen immerhin nicht riskieren, dass man uns digitale Großmachtsfantasien nachsagt. Wenn aber die Kommission systemische Risiken alleine dadurch begründet, dass ein ausländischer Inhalt technisch zugänglich ist, den wir nur mitverfolgen können als Zaungäste, so als hätten wir eine ausländische Zeitung abonniert, dann habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ich denke, sie wird nicht umhinkommen, einen inhaltlich geografischen Anwendungsbereich für den DSA festzulegen. Also so offensichtlich rein ausländische Inhalte wie den US-Wahlkampf unberücksichtigt zu lassen. Dafür braucht es auch keine DSA-Änderung. Da genügt eine Rückbesinnung auf den Verordnungszweck. Also klare Kante bei DSA-Verstößen, aber klare Grenze beim Anwendungsbereich. Das heißt, nach Inhalten unterscheiden, inwieweit sie vom Schutzzweck des DSA überhaupt erfasst sind und inwieweit nicht. Technisch differenzieren die großen Plattformen ja schon lange durch Geoblocking. Also wer Netflix hat, der weiß, dass nicht alle Inhalte überall gleich verfügbar sind. Aber ich frage mich, warum die Plattformen nicht differenzieren nach Inhalten, um dieser Fessel des DSA zu entgehen. Hätten wir so eine kooperative Haltung bei den Plattformen und hätten wir eine klare Begrenzung des DSA auf Binnenmarktrelevanz, dann bräuchte es diese ganze Diskussion nicht. Und dann müsste die Kommission sich auch nicht fragen, ob sie im Extremfall wirklich bereit wäre, den DSA gegen die Lebenswirklichkeit der Europäerinnen und Europäer durchzusetzen. Also bei X oder bei TikTok oder bei YouTube mal den Stecker ziehen zu lassen. Plattformökonomie und Macht. Ich hatte mir vorgenommen, zu ergründen, wie wirkungsvoll denn nun der DSA ist. Als Schutzschirm für unsere Grundrechte, für die Verbraucherrechte, für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Der DSA kann funktionieren, kann all das schützen, was uns wichtig ist. Die Durchsetzungsbehörden haben alle passenden Instrumente in der Hand. Aber wenn wir uns auf die Gerechtigkeit und auf die Macht des Rechts berufen wollen, dann müssen wir auch ihre Unvollkommenheit und berechtigte Kritik daran aushalten. Dann laufen wir auch nicht Gefahr, dass der DSA wahrgenommen wird als digitales Bollwerk unserer Demokratie, denn das soll er ja gar nicht sein, sondern der digitale Demokratie-Booster, der zu uns passt.
Henrike Weiden, Juristin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München, und ihr Vortrag Plattformökonomie und Macht. Wie wirkungsvoll ist der Digital Services Act? Und damit zur Frage, ob und inwiefern eine juristisch versierte KI im Gerichtssaal hilfreich sein kann. Die Frage stellt und beantwortet praktischerweise Sebastian Dötterl. Der ist Richter am Oberlandesgericht München mit Lehraufträgen an der LMU München. Sein Vortrag heißt Richterliche Co-Kreation mit KI. Bessere Rechtsfindung oder verfassungsrechtlicher Albtraum? Begeben wir uns mit ihm in den Gerichtssaal.
Dort finden wir Frau Dr. Regina Richtig, Richterin am Landgericht. Sie ist objektiv, neutral. Nur sie, hier unten hat sie noch ihr Gesetzbuch und in ihrem Kopf hat sie ihr gesamtes juristisches Urteilsvermögen. Also die Verkörperung richterlicher Unabhängigkeit schlechthin. Aber eines Tages, ganz aus dem Nichts, erscheint ein KI-System und sagt, guten Tag, wie kann ich Ihnen heute helfen? Die Richterin ist verwirrt. Wie bitte? Wer bist du überhaupt? Ich bin Ihre freundliche generative KI. Ich kann Aktenberge durchsuchen. Ich kann Dokumente zusammenfassen. Ich kann Texte in Ihrem individuellen Stil schreiben. Aber ich kann auch Jura. Geben Sie mir einen Anwaltsschriftsatz und ich schaue, ob er mit dem Akteninhalt übereinstimmt. Geben Sie mir Urteile zu einer Rechtsmaterie, mit der Sie zu kämpfen haben. Und ich sage Ihnen, welche Urteile zu Ihrem Fall etwas aussagen. Ach, geben Sie mir gerne auch Ihren Urteilsentwurf und ich schaue, ob Sie alle Argumente berücksichtigt haben. Dann müssen Sie auch keine Revision gegen Ihr Urteil fürchten. Dann ist das einfach perfekt. Moment mal, sagt die Richterin, willst du etwa meinen Job übernehmen? Wir wollen hier keine Roborichter. Hast du bei der Tagung hier nicht aufgepasst? Haben wir doch alles schon besprochen. Das wäre gegen das Grundgesetz. Nein, nein, sagt die KI. Ich will ja nicht entscheiden, ich will sie ja nur unterstützen. Sagt die Richterin, also das ist schon grenzwertig. Was ist denn eigentlich mit meiner richterlichen Unabhängigkeit? Die würde doch beeinträchtigt dadurch. Ich kann ja nicht einfach von einer Maschine Entscheidungsvorschläge annehmen. Sagt die KI. Aber mal ehrlich, Frau Dr. Richtig, wie objektiv sind denn Ihre Entscheidungen heute ganz ohne mich? Ich habe in meinem Trainingsmaterial zum Beispiel gelesen, dass Richter vor dem Mittagessen ganz anders entscheiden als nachher. Das ist ja eine Unverschämtheit, sagt die Richterin. Du bist doch derjenige, der nicht objektiv bist. Ich lese die ganze Zeit etwas von Halluzinationen, Blackbox, Bias. Auch wieder wahr, sagt die KI. Entschuldigen Sie bitte die Verwirrung. Aber vielleicht sollten wir uns ja zusammentun. Sagt die Richterin, das muss ich mir erst mal überlegen. Aber vielleicht sollten wir uns erst mal unsere Stärken und Schwächen ansehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser fiktive Dialog führt uns direkt zu der grundlegenden Frage, kann denn KI, also hier ganz konkret generative KI in der Rechtsprechung zu einem besseren Recht führen oder führt sie zur Gefährdung wichtiger Verfassungsgüter? Und die Antwort darauf ist wie so oft kompliziert. Die Kurzfassung lautet wie immer, es kommt darauf an. Und die etwas längere Fassung habe ich versucht in einigen Thesen niederzulegen. Und mein Ausgangspunkt ist, dass Menschen nicht objektiv sind und KI ist erst recht nicht objektiv. Besseres Recht heißt es im Vortragstitel, wie können wir in einer Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI zu besserem Recht kommen? Das setzt aus meiner Sicht drei Dinge voraus. Erstens, dass eben die jeweiligen Stärken der Systeme zur Geltung kommen und kombiniert werden und eben nicht die Schwächen kombiniert werden. Zweitens muss gelten, dass natürlich wie bisher allein das Gesetz der Maßstab aller Entscheidungen ist. Und die Verantwortung trägt natürlich der Richter, weil das KI-System ja keine Verantwortung tragen kann. Und drittens, damit wir das schaffen, brauchen wir zum einen KI-kompetente Richter, aber wir brauchen auch justizgeeignete oder justizkompetente, von mir aus, KI-Systeme. Ja, und was ist mit dem verfassungsrechtlichen Albtraum? Nach meiner persönlichen Sicht, die wird sicherlich nicht von allen geteilt, bleibt der verfassungsrechtliche Albtraum dann aus, wenn wir das beachten. Und ich würde sogar die Hoffnung wagen und als These in den Raum stellen, dass die richterliche Unabhängigkeit durch den Einsatz von KI sogar, wenn wir es richtig machen, gestärkt werden könnte. Und warum? Das versuche ich jetzt näher auszuführen. Indem wir uns nämlich jetzt die beiden Systeme, Menschen und KI, mal ein bisschen vor die Brust nehmen und anschauen. Menschen sind nicht objektiv. Die großen Strömungen und Gezeiten, die die übrigen Menschen mit sich reißen, machen vor den Richtern nicht Halt, wusste schon ein amerikanischer Supreme Court Richter 1921. So, und dieses Bild hier habe ich bewusst so generieren lassen, denn das ist natürlich ein Trugbild. Oder besser gesagt, es ist eine Idealvorstellung, die jeder Richter und jede Richterin so im Kopf hat und ihr nacheifert. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass nicht nur das Gesetz auf den Richter einwirkt, sondern eine ganze Reihe von Faktoren. Hunger und Erschöpfung, Müdigkeit, Erledigungsdruck, hohe Fallzahlen, keine Zeit, Erwartungen der Gesellschaft oder auch der Politik, wenn wieder irgendwas mit maximaler Härte bestraft werden soll. Oder Eindrücke, die wir im Prozess gewinnen, wie treten die Parteien auf, haben wir da schon mal Erfahrungen mit den Anwälten gemacht, wir reden in der Kantine vielleicht mit Kollegen über den Fall, dann gibt es eine Literatur, herrschende Meinung, ist auch von Richtern kritisch zu hinterfragen. Oder ein Kommentar kann auch eine Blackbox sein, weil ich nicht weiß, warum hat denn der Kommentator das geschrieben. Nur ein Beispiel, hier im Cum-Ex-Skandal hat ein Uni-Professor Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen, weil der Verdacht bestand oder besteht, dass hier eine herrschende Meinung quasi gekauft wurde. Das dürfen die Richter auch nicht unreflektiert übernehmen. Dann wirken natürlich Datenbanken auf uns ein. Heutzutage recherchiert man natürlich online. Natürlich kommt es darauf an, auf welche Datenbanken haben wir als Richter überhaupt Zugriff, welche Inhalte sind dort hinterlegt. Und der Suchalgorithmus, den ich auch nicht überprüfen kann, der setzt irgendwelche Literaturstellen an die erste Trefferstelle. Kann ich auch nichts dran ändern. Und dann, natürlich werden wir auch durch Schriftsätze beeinflusst, die Anwälte reinschicken. Sollen wir ja auch. Und diese Schriftsätze werden heutzutage natürlich auch vermehrt mit KI generiert. Das heißt, KI hat schon Einzug in die Gerichtssäle erhalten. Der Fall aus New York, wo hier komplett halluzinierte Präzedenzfälle ans Gericht geschickt wurden. Wir als Gericht, wir wissen das ja nicht, ob ein Schriftsatz KI generiert ist oder nicht. Und je besser die KI ist, desto weniger wissen wir es. So. Also das alles schwirrt durch den Gerichtssaal. Der Gerichtssaal ist kein luftleerer Raum. Und von Richterinnen und Richtern wird mit Recht erwartet, dass sie all das ausblenden und trotzdem objektiv sich auf das konzentrieren, was rechtlich relevant ist. Und dann, wenn man sagt, okay, dann kommt jetzt einfach noch generative KI dazu, zu dem alles, womit wir eh schon klarkommen müssen, dann ist es ja eigentlich gar kein Problem. Dann ist es ja nur noch ein Faktor mehr und vielleicht sogar nützlicher. Aber leider ganz so einfach ist es nicht. Deswegen kann ich meinen Vortrag hier noch nicht beenden, sondern wir müssen etwas versuchen, nämlich in das Gehirn der Richterin hineinzuschauen. Und was sehen wir da? Ein Labyrinth, ein Zahnrädchen. Also das Gehirn ist ein rätselhaftes Organ und ich bin erschwerend hinzukommend auch kein Psychologe. Aber in der Vorbereitung auf diesen Vortrag bin ich hier in dieses Gebiet so ein bisschen reingerutscht. Und habe gesehen, dass der menschliche Richter kein Subsumptionsautomat ist, sondern eben der Faktor Müdigkeit, Erschöpfung zum Beispiel eben auch ein Faktor sein kann. Zum Beispiel hat E.T.A. Hoffmann schon im 18. Jahrhundert gewusst, selbst Jurist, der hungrige Mensch sei ein harter, der Satte ein milder Richter. 200 Jahre später hat eine Studie aus Israel den Beweis dafür angetreten, 1000 Entscheidungen über Bewährung in Israel untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass am Anfang des Tages eine sehr viel höhere Chance besteht, dass positiv Bewährung gegeben wird und vor dem Mittagessen die Quote auf nahezu null absinkt und nach dem Mittagessen die Quote wieder hochgeht und danach wieder absinkt. Also sozusagen the hungry judge, das Phänomen, damit vermeintlich bewiesen wurde. Das ist jedenfalls die Schlussfolgerung der Autoren gewesen, nämlich dass also nicht der hungrige Richter härter entscheidet, sondern dass der hungrige Richter sozusagen fauler entscheidet, weil er zur Standardentscheidung greift. Und das war in dem Fall die Bewährung zu versagen. Die Studie ist methodisch nicht unumstritten, aber lohnt sich vielleicht auch für Juristen und Richterinnen und Richter, das zur Kenntnis zu nehmen. Und so hat die kognitive Psychologie für alle Menschen, aber Richter sind eben auch nur Menschen, Denkfehler im menschlichen Denkprozess aufgezeigt und nachgewiesen. Und der wichtigste davon und am besten bewiesenste ist der Anker-Effekt. Dieser besagt, dass zum Beispiel eine Zahl, die in den Raum gestellt wird als erstes, dass die spätere Entscheidung enorm beeinflussen kann. Und das spielt in der Justiz auch eine große Rolle. Wenn man zum Beispiel an einen Strafprozess denkt und die Staatsanwaltschaft fordert ein bestimmtes Strafmaß, dann wirkt das für die gerichtliche Entscheidung als Anker. Das wurde in Studien gezeigt. Und da kann man ja sagen, ja, ist doch wunderbar. Staatsanwälte sind ja juristisch hervorragend. Im Gesetz steht auch, dass sie objektiv sein müssen. Passt. Nur dumm. Hier hat eine Studie gezeigt, dass das staatsanwaltliche Plädoyer sogar dann als Anker dient, wenn die Strafmaßforderung der Staatsanwaltschaft gewürfelt wurde. Und sogar dann, wenn die Richter in dem Experiment selber gewürfelt haben. Die haben die Strafmaßforderung der Staatsanwaltschaft gewürfelt, wussten also, dass das reiner Zufall ist und dennoch hat es die Entscheidung in dem Experiment beeinflusst. So, jetzt kann man sagen, zum Glück würfeln wir ja im Strafprozess nicht, aber es ist auf jeden Fall mal eine nähere Überlegung wert. Und so hat die Psychologie hier so eine ganze Reihe an Denkfehlern identifiziert und teilweise auch im juristischen Bereich nachgewiesen. So, und warum erzähle ich Ihnen das alles jetzt? Wir wollten ja eigentlich über KI sprechen. Also bestimmt nicht, um Ihr Vertrauen in den Rechtsstaat zu untergraben, sondern ganz im Gegenteil, weil ich unseren Rechtsstaat wertschätze, weil ich mit großer Überzeugung auch Richter bin und weil ich überzeugt bin, dass die Richterinnen und Richter in Deutschland nach bestem Wissen und Gewissen objektiv urteilen. Trotz allem müssen wir uns eben damit auseinandersetzen, dass Menschen auch nicht perfekt sind, auch nicht immer objektiv urteilen. Und gerade im Kontext KI ist das wichtig, weil KI so eine riesengroße Kraft hat, so eine Suggestionskraft auch, dass sie auf unsere Denkprozesse einwirkt. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Kann KI uns helfen, unsere eigenen Denkfehler zu überwinden? Oder führen die Fehler der KI dazu, dass unsere eigenen Fehler noch verstärkt werden und wir dann eben nicht nur zu besserem Recht, sondern sogar zu schlechterem Recht kommen? Und dazu müssen wir uns jetzt mal hier das freundliche KI-System auch unter die Lupe nehmen. Die Maschine kann rechnen, aber sie kann nicht richten. Ein Zitat von Max Frisch hat mir jedenfalls die KI gesagt, als ich gefragt habe nach interessanten Zitaten. Leider völlig falsch. Ein halluziniertes Zitat von Claude. Ja, die freundliche KI sehen wir hier im Vordergrund. Ja, immer nett und höflich, entschuldigt sich immer. Aber wer steht denn eigentlich dahinter? Ich habe mal ChatGPT gefragt, wer eigentlich hinter ihm steht. Und da sehen wir halt Großkonzerne, viel Geld, Amerika, China mit dem Drachen und alles sehr, sehr intransparent. Also, was haben wir denn da? Trainingsdaten. Was für Daten stecken in den KI-Modellen? Wissen wir nicht. Das ganze Internet leergesaugt, YouTube-Videos, irgendwelche illegal erstellten Büchersammlungen, alles reingesaugt. Urheberrecht, wäre für den Staat vielleicht, wenn er solche Systeme selbst nutzen will, ganz interessant. Was da so drinsteckt, wissen wir aber nicht. Und was juristische Daten angeht, wissen wir es natürlich auch nicht. Aus welchem Rechtssystem wurde hier irgendwas verwendet? War das eine bestimmte Seite, Schlagseite? Ist natürlich dann auch die Frage der Trainingsdaten, wie die KI mögliche Biases der Vergangenheit fortschreibt. Aber ganz unabhängig von den Trainingsdaten gibt es ja auch ein Design von den KIs. Wie ticken die so? Zum Beispiel chinesische KI DeepSeek, die redet nicht so gern über bestimmte historische Ereignisse. Oder die KI von Elon Musk, die unterdrückt negative Infos über ihren Gründer. Oder gestern haben wir gehört, dass von einem Tag auf den anderen plötzlich moralische Urteile ganz anders ausfallen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Justiz denke, Und wir haben ein Verfahren gegen einen Großkonzern. Wäre irgendwie komisch, wenn eine KI aus diesem Großkonzern den Richter beraten würde bei der Entscheidung. Hätte ich jetzt ein schlechtes Gefühl dabei. Ja, und dann haben wir das ganze Thema Nachhaltigkeit. Die KI-Systeme haben einen riesen Verbrauch an Energie, an Wasser, an Ressourcen, Elektroschrott von den ganzen Chips und sehr problematische Arbeitsbedingungen für diejenigen, die aus dem ganz leergesaugten Internet, aus den Trainingsdaten, den ganzen toxischen Schrott manuell wieder rausfiltern müssen. So, und in der Summe hier, das nette KI-Modell hat so ein paar schmutzige Geheimnisse und denk mal, sollte den Staat auch nicht ganz kalt lassen, wenn er selber solche Systeme benutzen möchte. Und dann, auch wie vorher, schauen wir mal näher in die KI rein, unter die Haube. Versuchen näher rein zu zoomen. Wir sehen noch nichts, noch näher. Und wir sehen leider immer noch nichts. Ja, die Blackbox KI. Sogar die Entwickler wissen nicht, warum eine KI bestimmte Ergebnisse rauswirft. Da haben jetzt die neueste Generation an KI-Modellen, die sogenannten Reasoning Models, versprechen, dass sie die Gedankengänge der KI offenlegen, sodass wir das sozusagen ganz transparent nachvollziehen können. Leider ganze neue Studie von einem KI-Hersteller selbst. Die Modelle sagen uns gar nicht, was sie denken. Ich habe mir das angeschaut und da kommt eigentlich ein sehr schlechter Charakter der KI zum Vorschein. Also da wird getrickst, manipuliert, gelogen und getäuscht und teilweise halt einfach die Gedanken zu dem vorher generierten Ergebnis schlichtweg halluziniert. Also Zusammenfassung, KI ist nicht neutral und sie ist auch nicht transparent. Und wenn wir über besseres Recht sprechen, dann sollten wir uns mit dem, was ich gerade gesagt habe, im Hinterkopf mal kurz anschauen, können denn die großen Sprachmodelle überhaupt Jura, so wie das die KI das vorhin versprochen hat. Da gibt es schon einige Studien. Schon 2023 konnten wir lesen, dass ChatGPT, das amerikanische Bar-Exam, besteht eine beeindruckende Leistung. Letztes Jahr kam ein Paper raus, was 99,97% Kostenersparnis, wenn man die KI komplexe Verträge prüfen lässt, im Gegensatz zu Nachwuchsjuristen bei gleicher Qualität. Und 2025 aus Minnesota, Studierende, die für ihre Prüfungsaufgaben auf moderne KI-Modelle zurückgreifen können, werden deutlich schneller und auch deutlich besser. Und das war im Vergleich zum Vorjahr ein großer Fortschritt, denn da wurden sie nur schneller, aber nicht besser. Aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Thema Halluzinationen ist nicht gelöst. Auch zum Beispiel bei juristischen Datenbanken, wenn die KI also auf hochqualitative juristische Inhalte zugreifen kann, passieren trotzdem noch Fehler. Also das Retrieval Augmented Generation, RAG, ist hier kein Allheilmittel. Ist trotzdem unzuverlässig. Kleiner Praxisbericht. Ich bin an der LMU München auch engagiert als Mitorganisator von Grundlagenseminaren zum Thema KI und Recht. Und bei der diesjährigen Edition war es wie immer so, dass die Studierenden für ihre Seminararbeiten KI nicht nur einsetzen durften, sondern sogar mussten und das eben transparent machen, dokumentieren und bewerten. Und das Feedback hier vor wenigen Wochen war schlecht. Weil die Studierenden haben eigentlich durch die Bank gesagt, das hat ihnen nichts gebracht, weil zu viele Fehler passiert sind und sie alles händisch kontrollieren mussten und deswegen sogar länger gebraucht haben. Natürlich ist es nur eine Momentaufnahme. Erst vor 2 Tagen wurde bekannt und gefeiert, auch in der entsprechenden Community, dass unter anderem der Beck Verlag sehr viel Geld in die Hand nimmt und hier in ein deutsches, juristisch geschultes Sprachmodell investiert. Und ich bin auch sicher, dass das nochmal enormen Fortschritt bringen wird. Ja, was machen wir jetzt daraus? Jetzt haben wir die Systeme uns angeschaut. Menschen sind nicht perfekt, KI auch nicht. Ist Bias und Bias ist das doppelte Bias. Und jetzt so vom Herangehen würde ich sagen, ja, die KI ist ja da, die geht nicht wieder weg. Also irgendwie müssen wir damit umgehen. Und der beste Umgang wäre halt, dass wir versuchen, das was Positives draus zu machen. Das heißt, das Ziel muss sein, die jeweiligen Stärken zu nutzen und es vermeiden, die jeweiligen Schwächen zu potenzieren. Und jetzt habe ich sehr viel über Schwächen geredet, aber was sind dann die Stärken? Naja, der Mensch kann eben Regeln verstehen und er kann den Einzelfall verstehen. Menschen haben Gerechtigkeitsempfinden, Empathie, können bewusst Werte und Interessen abwägen und bringen eben auch Lebenserfahrung mit. Und die KI kann das alles nicht, die kann nichts verstehen, sie weiß nichts von der Welt. Ja, das sind stochastische Wahrscheinlichkeitsrechnungen und kann es aber täuschend echt imitieren. Aber was sie wirklich gut kann, ist auf große Wissensdatenbanken zurückgreifen. Sie ist rasend schnell und sie wird nie müde und nie erschöpft und nie schlecht gelaunt. Also in diesem Sinne ist die KI objektiver. Und dann müssen wir in die Matrix leider auch noch neue Effekte mit einrechnen. Was passiert denn in der Interaktion jetzt Mensch und KI? Weil da passieren eben auch neue Dinge. Über eigentlich beides wurde gestern auch schon kurz angesprochen. Das eine ist der Automation Bias, dass Menschen einfach die Neigung haben, wenn was von der Maschine kommt, das halt einfach abzunicken. Ja, okay, ich klicke auf okay, wird schon passen. Und jetzt bei der generativen KI ein riesiges Problem ist das sogenannte Cognitive Offloading. Das heißt, das ist sozusagen der Taschenrechner gedacht irgendwie um den Faktor 1 Million. Wenn ich einen Taschenrechner zur Verfügung habe, dann werden meine Kopfrechenfähigkeiten wahrscheinlich nicht besser. Und wenn ich immer mit GPS mich navigieren lasse, dann werde ich wahrscheinlich das Straßennetz auch nicht mehr so gut kennen und mit den Faltplänen auch nicht mehr so gut zurechtkommen. So, und wenn ich jetzt aber mein gesamtes Denken an eine KI auslagere, dann werde ich im Zweifel selbst nicht mehr in der Lage sein, so kritisch zu denken wie früher. Oder werde es vielleicht auch gar nicht erlernen. Wichtig fürs Bildungssystem. Und das ist für die ganze Gesellschaft ein Problem, aber insbesondere für den juristischen Bereich, weil kritisches Denken ist für uns ja der Unique Selling Point. Dafür werden wir bezahlt, scharf nachzudenken. Wenn wir genau das einer KI übertragen und es selber verlernen, das ist eine Katastrophe und das führt dann möglicherweise auch in so eine Abhängigkeitsspirale, weil je weniger man selber noch denken kann, desto mehr wird man von der KI abhängig und so weiter und so fort. Und es gibt zwei neue Studien, eine davon sogar finanziert von Microsoft, die genau in diese Richtung deuten, weil es auf Umfragen basierte, jetzt kein definitiver Beweis, aber es ist intuitiv sehr naheliegend und das ist aus meiner Sicht schon eine riesige Gefahr. Ja, wie kommen wir jetzt zu besserem Recht? Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Was nicht funktioniert aus meiner Sicht, das sind Schlagwörter. Ich höre ganz oft von dem Human in the Loop. Human in the Loop, dann ist alles fein, ja, die KI macht alles und dann kommt der Mensch und ja und klickt eben auf okay. Ja, das ist ja das Problem. Also als Richter will ich nicht ein Human in the Loop sein. Ja, das wäre mir viel zu wenig. Das andere Schlagwort, womit ich nicht so viel anfangen kann, ist Explainable AI. Erklärbare KI, wunderbar, ja, die KI erklärt alles und ich kann das dann alles nachvollziehen. Finde ich, das mag woanders seine Berechtigung haben. Als Richter will ich aber nicht nachvollziehen, was eine KI denkt, sondern ich will meine Entscheidung am Maßstab des Gesetzes nachvollziehen. Und was die KI denkt, ist mir erstens eigentlich recht wurscht. Und zweitens kann ich es ja eh nicht verstehen, was die KI denkt, weil wir haben ja gesehen, auch die Reasoning Models, die geben ihren Gedankengang ja gar nicht preis. Damit kommt man aus meiner Sicht jedenfalls hier nicht weiter. Was wir stattdessen brauchen, ist KI-kompetente Richterinnen und Richter. Das heißt, aus meiner Sicht, die müssen wissen, was kann KI und was kann sie nicht. Welcher Input führt zu welchem Output? Sie müssen da keine Informatikerinnen und Informatiker werden dafür, aber sie müssen typische Fallstricke und Fehlerquellen kennen und eben auch ein bisschen selbst reflektieren und auch die Fehleranfälligkeit des menschlichen Denkprozesses erkennen. Und der zweite Punkt ist, dass wir eben justizgeeignete KI-Systeme brauchen. Ich hätte da eine Wunschliste. Ob die so eintritt, glaube ich nicht, aber ich kann die ja mal vortragen. Also, wie gesagt, KI-Systeme von Großkonzernen aus dem Ausland ist jetzt für die Verwendung in der Justiz nicht ideal, weil ich eben das Design auch nicht kenne. Ja, wie die ticken und dann wird von heute auf morgen plötzlich ein ganz anderes Modell eingespielt. Open Source wäre besser und unabhängig geprüft wäre noch besser. Und dann müssen die halt juristisch auch noch besser werden. also juristisch, deutschsprachig, spezifisch trainiert werden. Das ist in Arbeit und ich bin gespannt auf die Ergebnisse, weil einen Qualitätssprung braucht es da auf jeden Fall noch. Und am besten wäre es natürlich, wenn es da nicht nur ein Modell gäbe, sondern mehrere, damit es halt keine Monopole gibt. Ein letzter Punkt auf meiner Wunschliste wäre ein rechtskonformes Training, wo ich auch positiv weiß, das sind rechtmäßig erlangte Inhalte, die da verwendet wurden. Das ist vielleicht eine Wunschvorstellung, aber das wäre eigentlich der Anspruch, wenn man sagt, wir als Rechtsstaat benutzen solche Modelle aktiv. Dazu wird es vermutlich nicht kommen. Deswegen jetzt unabhängig davon, was ist denn jetzt mit dem verfassungsrechtlichen Albtraum? Da gibt es eine ganze Reihe an Verfassungsgütern, die berührt sind. Und es gibt natürlich auch die KI-Verordnung. Ich will mich aber nur auf einen Punkt konzentrieren. Und das ist, weil es eben für mich eigentlich der springende Punkt ist, die richterliche Unabhängigkeit. Die ist in unserer Verfassung vorgeschrieben. Artikel 97 besagt erstens eine sachliche Unabhängigkeit. Das heißt im Wesentlichen, es gibt keine Weisungen. Niemand kann einen Richter anweisen, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Und deswegen kann es auch keine Weisung geben, KI einzusetzen. Es bleibt jedem Richter immer frei, auch keine KI einzusetzen. Der zweite Punkt, der in der Verfassung steht, ist persönliche Unabhängigkeit. Ja, es gibt einen Schutz davor, dass ein Richter irgendwie abgestraft wird für eine bestimmte Entscheidung, die er getroffen hat. Er kann nicht versetzt werden, kann nicht abgesetzt werden. Das heißt, wenn jetzt ein Richter zum Beispiel keine KI verwendet, dann kann ihm dann nicht in der Beurteilung, die Richter ja auch bekommen, vorgehalten werden, dass er hier ewig über den Fall nachgedacht hat, obwohl die KI ja das viel schneller hätte entscheiden können. Also so Effizienzvorgaben wären unzulässig. Das ist jetzt, glaube ich, auch gar kein großes Problem. Das eigentliche Problem mit der richterlichen Unabhängigkeit ist in der Verfassung nicht geregelt, denn das ist die innere Unabhängigkeit. Und die innere Unabhängigkeit ist auch keine Garantie, die die Verfassung geben kann, sondern das ist eigentlich der Berufsethos, der Anspruch, den jeder einzelne Richter, jede Richterin an sich selbst hat, nämlich eben innerlich unabhängig zu sein, sich wie die Richterin Dr. Richtig von allem abzugrenzen und dennoch objektiv zu entscheiden. Das ist die Kunst und da ist eben auch die Gefahr durch KI, nämlich Automation Bias, Cognitive Offloading, oh, der Fall ist so schwierig, oh, ich frage mal die KI, wie die den lösen würde. Ha ja, hört sich eigentlich plausibel an, ja, dann mache ich das so. Das wäre eben der falsche Pfad, das wäre ein abschüssiger Pfad, den wir nicht gehen sollten. Aber KI kann eben auch eine Chance sein. Ich möchte auch so ein bisschen positiv bleiben und habe mir überlegt, wie könnte man denn KI benutzen, dass sie das Denken nicht einschränkt, ja, kein Delegieren von Denken, sondern erweitern, vertiefen von Denken. Das könnte zum Beispiel so aussehen, ein Human-First-Approach, dass der Mensch erstmal einen Vorschlag macht und dann die KI erst befragt wird, damit man eben keinen Ankereffekt hat, dass die KI irgendwas vorschlägt und man dann sagt, ja, okay, das ist mein Ausgangspunkt. Also gegen den Ankereffekt. Zweitens, KI soll nicht nur einen Vorschlag machen, sondern mehrere, dass es eben keinen Automation-Bias geben kann, in dem einfach eine Entscheidung vorgeschlagen wird, sondern es werden mehrere Entscheidungen vorgeschlagen mit Pro und Contra. Oder dass man die KI als Advocatus Diaboli einsetzt und sagt, argumentiere dagegen, warum ist meine Argumentation nicht richtig? Ziel wäre, dass man eben mehr argumentative Tiefe gewinnt. Oder, ja, dass man eben auch kein ungeprüftes Copy-Paste macht. Weil man dann natürlich, wenn man Copy-Paste macht, nicht mehr kritisch alles voll hinterfragt. Und das wären natürlich jetzt eigentlich Vorgaben an die Designer von KI-Systemen, aber nachdem die diesen Vortrag nicht hören, ist es eigentlich der Auftrag an diejenigen, die solche KI-Systeme benutzen, die halt in einer verantwortungsvollen Weise zu benutzen. Ich komme zum Schluss. Was machen wir jetzt daraus? Keine KI ist ja eben auch keine Lösung, weil die ganze Gesellschaft entwickelt sich weiter. Die anderen Player im Rechtsmarkt nutzen KI. Ja, und die Justiz müsste ja die beste juristische Qualität anbieten, weil die muss ja entscheiden. Und da kann man natürlich sagen, wir wollen hier die allerbesten Juristinnen und Juristen für die Justiz gewinnen. Aber, sage ich mal, wenn sie in ihrem Ratteam Lance Armstrong und Jan Ullrich hatten oder haben, dann ist das ein super Team. Aber wenn die anderen Teams mit E-Bikes fahren, dann werden sie halt trotzdem nicht gewinnen. Und so ist es halt. Die Justiz muss halt auch versuchen, wirklich die beste Qualität abzuliefern und wird im Übrigen auch die exzellenten Nachwuchsjuristinnen und Juristen nur dann für sich gewinnen können, wenn sie halt auch moderne Arbeitsbedingungen anbietet. Denn übers Gehalt wird es jedenfalls schon mal nicht funktionieren. Die richterliche Unabhängigkeit bleibt auch in der digitalen Zeit wahnsinnig wichtig. Und kehren wir zurück zu unserem Ausgangsdialog. Die Richterin Dr. Richtig der Zukunft, die wird souverän mit KI umgehen. Sie wird wissen, Fehler machen beide, Mensch und Maschine. Und deshalb wird sie die Stärken beider Systeme miteinander kombinieren und die Schwächen vermeiden. Und dadurch wird sie innerlich unabhängig sein und besser Recht sprechen. Vielen Dank.
Der Richter Sebastian Dötterl und sein Vortrag über Sinn und Anforderung an eine richterliche Co-Kreation mit KI. Beide Vorträge wurden am 25. April 2025 gehalten am Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation anlässlich der Tagung KI im demokratischen Rechtsstaat.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.